Heute führen wir ein ernsthaftes Gespräch mit dem inneren Schweinehund. Ja, der innere Schweinehund, das ist so eine Figur, die immer wieder auftaucht, wenn es um das Thema Motivation geht. Ich habe noch nie einen inneren Schweinehund gesehen, aber wenn ich ihn mir so vorstelle, dann ist das ein ganz schön hässliches Viech. Und ich möchte in der heutigen Folge ein bisschen mal so die Vorzeichen umdrehen und möchte eigentlich den Blick auf denjenigen lenken, der den inneren Schweinehund sieht. Die Hässlichkeit dieses Viechs liegt nicht in dem inneren Schweinehund, sondern sie liegt in demjenigen, der den inneren Schweinehund anschaut, der ihn entstehen lässt durch eine ganz bestimmte Form von Aufmerksamkeit. Und eigentlich ist das sozusagen ein Spiegel für die Hässlichkeit unserer Kultur oder bestimmter Tendenzen in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft. Und ja, in der heutigen Folge soll es darum gehen, quasi ein ernstes Gespräch mit dem inneren Schweinehund zu führen, aber eines, das ihm vor allem zuhört und das ja die innere Schönheit dieses Gefühls von ich bin unmotiviert oder ich will das nicht zu erkunden. Unmotiviert zu sein hat immer was zu tun mit einer inneren Spaltung. Da gibt es etwas, was du tun sollst oder müsstest oder was du denkst, tun zu müssen. Und dann gibt es auf der anderen Seite auch so dieses Mäh, ich will nicht, ich mag nicht, hab keinen Bock, hab keine Lust. Unmotiviert sein macht nur Sinn im Lichte, also macht nur Sinn, wenn man es im Lichte einer Anforderung betrachtet. Wenn es diese Anforderung nicht gibt, diese Erwartung, dieses Du musst, wenn es das nicht gibt, dann gibt es auch kein Unmotiviertsein. Das ist dann vielleicht dasselbe Gefühl, aber es taucht auf in Form von einfach einem schönen, entspannten, chilligen Leben. Ja, es ist dasselbe Gefühl wie Unmotiviertsein, entspannt sein, gechillt sein. Nur im Lichte einer Erwartung, im Lichte einer Anforderung wird dieses schöne, entspannte, gechillte Grundgefühl zu unmotiviert sein. Und es gibt so diese Formulierung, ja, wir nennen das dann häufig den inneren Schweinehund, den man überwinden muss. Und wenn ich den einmal überwunden habe, dann läuft's auch. Ja, es ist so was wie es braucht eine Antriebsenergie, es braucht einen Katalysator, der die gesamte Reaktion zum Laufen bringt. Und ich möchte heute mal so ein bisschen so in die Ambivalenz dieses Vorgangs reinleuchten. Es hat nämlich, auch wenn es dann läuft, also auch wenn der innere Schweinehund überwunden ist, würde ich sagen, auch das ist eine ambivalente Geschichte, selbst wenn es uns dann im Moment dessen, wenn es dann läuft, also wenn wir dann sozusagen in Fahrt gekommen sind, ja, das vielleicht gar nicht so richtig bemerken. Und das ist so ein bisschen, das ist wirklich tricky, weil so ganz viel in der Motivationspsychologie, ganz viel Methodik, ganz viele Ideen, ganz viele Modelle, ganz viele Ansätze auch im Coaching versuchen ja, den inneren Schweinehund sozusagen zu überwinden, sie versuchen, dich dazu zu bringen, dass du Dinge schaffst, dass du Dinge einfach machst. Und dabei wird häufig gar nicht gefragt, das ist zumindest mein Eindruck, und das mag ein ganz subjektiver Eindruck sein, aber es wird nicht gefragt nach dem Sinn dieser Sache, zu der du dich da überwinden sollst. Also wir haben so ein Set von unhinterfragten Werten, ein Set von unhinterfragten Vorstellungen dessen, was gut ist in unserer Kultur. Und das ist wirklich eine kulturelle Geschichte meistens. Oder vielleicht auch, sagen wir so, in einem kleineren System, zum Beispiel in einer Familie oder in einem Freundeskreis, haben wir dieses Set von unhinterfragten Werten, unhinterfragten Dingen, die man gut findet. Aber das Wichtige, worauf es mir ankommt, ist, dass es eben ein Set von Dingen ist, die man gut findet. Also es ist ein allgemeingültiges Set von Werten, zum Beispiel, du musst sportlich sein, du musst gesund sein, du musst dich gesund ernähren. Du musst arbeiten, also wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Arbeiten ist in ganz vielen Gruppen, in ganz vielen Familien auch ein sehr hoher Wert. Und ja, und das sind jetzt so Beispiele. Also, und diese Dinge hinterfragen wir nicht. Und wenn sozusagen wir nicht motiviert sind, uns anzustrengen, so in der amerikanischen Kultur gibt es auch so diese Vorstellung des harten Arbeitens. Ja, so diese calvinistische Arbeitsethik. Also, du musst hart arbeiten, dann schaffst du auch was, dann kannst du deine Ziele erreichen. Also, so diese Vorstellung, wird meistens nicht hinterfragt, wenn wir über Motivation sprechen, wenn wir über diesen inneren Widerstand auch sprechen. Und das hat ganz viel zu tun mit das ist häufig eine Frage von Inkongruenz. Inkongruenz bedeutet, dass ich mit mir selbst nicht stimmig bin. Also, dass ich mit mir selbst nicht so ganz übereinstimme. Da ist was in mir, das so ist, wie es ist. Und dann gibt's irgendwie sowas wie Stimmen in mir oder innere Anteile, die wollen, dass es anders ist. Oder die wollen das gar nicht wahrhaben, dass es so ist. Und so dieser Spannungszustand, der dadurch entsteht, den kann man als Inkongruenz bezeichnen. Und Inkongruenz ist grundsätzlich ein psychisch, bedenklicher Zustand. Also es ist psychisch nicht so richtig gesund, wenn wir lange Zeit in Inkongruenz bleiben. Und gleichzeitig ist es aber so, dass unsere Kultur im Grunde genommen Inkongruenz fördert. An allen Ecken und Enden ist das so. Ein Autor, der sich sehr lange und sehr detailliert damit beschäftigt hat, war Arno Gruen, ein Psychoanalytiker, und er hat vor allem so dieses Thema der toxischen Männlichkeit, also männlicher Ehrgeiz, männlicher Machthunger, männliche Aggressivität und auch so dieses innere Entfremdetsein beschrieben in seinen Büchern. Wenn ich jetzt hier von männlich spreche, dann meine ich damit nicht unbedingt das männliche, biologische männliche Geschlecht, sondern ich meine den männlichen Stereotyp. Also das, was wir in unserer Kultur so von unseren Vätern, Großvätern gelernt haben, aber auch von unseren Müttern und Großmüttern. Also Stereotype werden nicht nur von einem Geschlecht weitergegeben, sondern von allen Familienmitgliedern werden die sozusagen gemeinsam, also die gesamte Gruppe gibt es gemeinsam weiter. Und was ich sehr spannend finde, ist, wie Arno Gruen quasi so einen ganz bestimmten Mechanismus beschreibt, der im Laufe des Erwachsenwerdens immer wieder dann doch ganz ähnlich, in ganz verschiedenen Menschen ganz ähnlich abläuft und vor allem eben bei Männern, die diesem männlichen Stereotyp oder dem Männerstereotyp zu folgen versuchen. Wenn wir bestimmte Anforderungen bekommen, sei es zum Beispiel von Lehrerinnen und Lehrern in der Schule als Kinder oder auch von unseren Eltern, dann ist es so, dass diese Anforderungen mal zu uns passen und mal nicht. Das ist einfach so. Also, weil niemand, auch im Erwachsenenalter natürlich, aber gerade auch bei Kindern, niemand möchte immer das machen, was gerade in der Gruppe dran ist. Das ist einfach so. Das ist was völlig Normales. Und guten Lehrerinnen und Lehrern zum Beispiel gelingt es, dass sie sowas wie eine Lust wecken können an zum Beispiel an dem Thema, das im Unterricht besprochen werden soll. Und ja, und dann ist alles gut. Also wenn sozusagen so ein gewisser Funke überspringt. Mein Großvater war auch Lehrer, der hat mal zu mir gesagt, das ist wichtig als Lehrer, dass du selbst glühst für die Sache, die du rüberbringen möchtest. Wenn du selbst glühst, dann wird so ein Funke überspringen und dann nimmst du die Kinder mit. Und wenn das gelingt, dann ist alles gut. Aber manchmal gelingt es eben nicht und selbst wenn es in den allermeisten Fällen gelingt, ist es so, dass es früher oder später quasi immer mal wieder so eine Stelle geben wird, wo einfach kein Interesse da ist, wo irgendwie ein Kind eben das eben jetzt nicht machen möchte, weil irgendwas anderes da ist, weil da eben gerade eine andere Bedürfnissituation existiert. Und wenn jetzt quasi dann so eine Machtdynamik dazukommt, also eine Machtdynamik heißt, da zwingt dich jemand, das dann trotzdem zu machen, obwohl du es eigentlich selbst nicht machen möchtest. In dieser Situation ist es völlig normal, dass da sowas entsteht wie Wut und Ärger. Weil eigentlich möchtest du das nicht, aber du musst es machen und dann wirst du ärgerlich. Ärger, das ist genau die passende, die angemessene, die stimmige Emotion in so einer Situation. Und dann kann es sein, dass du sozusagen diesen Ärger ausagierst. Also stellen wir uns vor, ein Schüler, der in einer Klasse dann ja irgendwie krasses Zeug macht, der vielleicht ja aggressiv wird, der irgendwie um sich schlägt, vielleicht auch verbal um sich schlägt, manchmal ist es auch so ein bisschen versteckt, dann ist es quasi so, kann sein, sowas wie ein Klassenclown, der sich aber innerlich wehrt quasi gegen das, was hier passiert. Und wenn es nicht gelingt, das abzufangen, dann kann daraus quasi eine Dynamik entstehen, die dieses Kind oder diesen Jugendlichen aus dem System nach und nach rausspült. Also ja, dass da jemand dann eben zum Beispiel auf eine schiefe Bahn gerät, kriminell wird und so weiter, also im Erwachsenenleben dann. Und ja, das ist sozusagen das wäre ein Prozess für misslingender Umgang mit dieser Art von Inkongruenz, mit dieser Art von Unstimmigkeit. Du sollst etwas machen, aber du willst es nicht. Es gibt aber, und jetzt komme ich wieder zu Arno Gruen, noch eine zweite Form von Inkongruenz und die, oder eine zweite Form von Misslingen. Und diese zweite Form, die vergessen wir häufig. Also die ist nicht so offensichtlich, die ist quasi gesellschaftlich, ja, irgendwie wird die sogar belohnt. Und Arno Gruen macht es so fest an diesem Erleben von Ehrgeiz. Ehrgeiz ist ein ganz ambivalentes Gefühl, wenn man es aus psychologischer Sicht betrachtet, weil Ehrgeiz schafft es, eine Brücke zu schlagen zwischen dem einerseits der Anforderung und andererseits dieser inneren Aggressivität. Also ich mach's mal konkret. Es kann sein, wenn du irgendwas machen sollst, was du eigentlich nicht machen möchtest, dass du dann eigentlich so diesen inneren Widerstand bekommst, so diese innere Wut. Ja, und das Wut ist eine Grenzemotion. Also immer da, wo es ein Hindernis gibt, das, wo wir das Gefühl haben, dass wir das durchschlagen können, also dass wir die Kraft haben, das zu durchschlagen, da entsteht Wut. Auch im Tierreich. Und um jetzt sozusagen nicht auf diese Abseitsbahn zu geraten, wie bei der ersten Form des Misslingens, kann es sein, dass dieser Schüler dann sozusagen eigentlich innerlich völlig angepisst ist. Also er möchte das eigentlich nicht machen, aber es gelingt ihm, die Wut auf die Erfüllung der Aufgabe zu lenken. Und das ist besonders tricky, weil dadurch das System sozusagen stabilisiert wird, das eigentliche Bedürfnis des Schülers wird immer noch nicht erfüllt, aber es entsteht sowas wie ein Drive, der erfolgreich macht. Also Ehrgeiz und Wut, die eigentlich aus so einem Widerstand entstehen, aus so einem inneren Widerstand gegen etwas, was eigentlich nicht passt. Ja, dieser Ehrgeiz führt dazu, dass Aufgaben auf einmal, wenn die Richtung der Wut quasi so umgelenkt wird, also dass Aufgaben dann auf einmal erfüllt werden und dass diese Schüler, die besonders eigentlich am Anfang keinen Bock haben, die innerlich sozusagen in diesem Zustand der inneren Spannung sind, dass die dann besonders erfolgreich werden und dann eben auch von dem System, in dem sie hier unterwegs sind, besonders stark belohnt werden. Wer ehrgeizig ist, ist erfolgreich. Das ist was, was wir in unserer Gesellschaft ganz häufig hören oder was einfach sich zeigt, auch in den Strukturen. Menschen, die diese Wut, die eigentlich aus dem Widerstand kommt, kultivieren können und sie umwandeln können in Ehrgeiz, das sind die, die sozusagen auf der Karriereleiter auch besonders gut vorankommen, weil die sozusagen diesen Biss haben. Und das, was Arno Gruen jetzt beschreibt aus psychoanalytischer Sicht, ist, dass hier sowas wie eine innere Spaltung entsteht. Also man spaltet sich von dem eigenen Ursprungsbedürfnis ab. Man entfremdet sich selbst, um eben in diesem System erfolgreich sein zu können. Und das Perfide daran ist, dass quasi die Wut, die eigentlich entsteht aus dieser Grenzüberschreitung, aus diesem ursprünglichen Widerstand, dass wir die dann umlenken in Richtung, in Richtung eines scheinbaren Gelingens, das aber in Wirklichkeit aus psychologischer Sicht ein ziemliches Misslingen ist. Deshalb der innere Schweinehund ist eigentlich sowas wie ein verstecktes Kind. Es ist eigentlich sowas wie das ursprüngliche Bedürfnis, der ursprüngliche Widerstand, der ganz gesund ist. Und in einer Situation, wo wir das Gefühl haben, wir müssten jetzt den inneren Schweinehund überwinden, um etwas zu schaffen, sollten wir nicht versuchen, diesen inneren Schweinehund zu überwinden, sondern es geht darum, ihm zuzuhören. Es geht darum, zu verstehen, warum ist da ein Widerstand? Warum möchte ich das nicht? Und wenn wir da so reingehen in dieses Gefühl, es kommt dann natürlich ganz drauf an, worum es geht, also wo du dieses Nicht-Motiviert-Sein verspürst, wo du diesen inneren Schweinehund wahrnimmst. Aber generell kannst du dich fragen, gibt es da vielleicht so Zweifel an dem, was du da tust oder was du da tun sollst? Oder wenn vielleicht hast du es auch so stark verinnerlicht, dass du es auch selbst tun willst, diese Anforderung zu erfüllen. Aber frag dich mal, wo ist diese Stelle, wo das eigentlich gar nicht so richtig Sinn macht. Und wenn ich das so frage, dann ist das wirklich gefährlich, weil, ja, du merkst vielleicht so, ich push dich jetzt gar nicht so vorwärts in Richtung innerer Schweinehund, den zu überwinden, sondern im Gegenteil, ich versuche, ihn zu verstehen. Ich versuche, ihm Raum zu geben und so das Bedürfnis dahinter zu verstehen. Und meistens ist es irgendwie sowas wie ein ungesehenes Bedürfnis, also etwas, wo du eigentlich in dir selbst, wenn du mal ganz ehrlich bist und wenn du mal wirklich so ganz tief in dich rein lauscht, in dich reinhörst, dann merkst du, also irgendwas an dem, was ich da jetzt machen soll oder ja, was da jetzt von mir gefordert wird, irgendwas daran macht eigentlich echt keinen Sinn. Ja, und deswegen ist der da, deswegen ist dieser innere Schweinehund da. Wenn du den Sinn nicht spürst, dann taucht er auf. Oder wenn du ihn sozusagen nur teilweise spürst. Ja, wenn es nur teilweise Sinn macht und wenn es quasi auch so eine polare Struktur hat. Also mit polar meine ich, dass es zwei Pole gibt. Es gibt ein Für und Wider. Ja, und wenn du nur für das Für votierst, wenn du nur deinen Fokus auf das Für lenkst und das Wider gar nicht berücksichtigst oder gar nicht beachtest, dann entsteht quasi dieser innere Schweinehund, der dich bremst, der sagt, na, hab keinen Bock, möchte ich nicht. Und das bedeutet aber häufig auch dann gesellschaftliche Normen zu hinterfragen. Also diese allgemeine Norm von, du musst gesund sein, du musst sportlich sein, du musst erfolgreich sein, du musst Leistung bringen. Ja, all diese Normen werden früher oder später angetappt, je länger du deinem inneren Schweinehund zuhörst, je mehr du merkst, das ist überhaupt kein Schweinehund, sondern das bin eigentlich ich mit meinen Bedürfnissen, der da nicht gesehen wird. Und dann kannst du dich fragen, naja, was möchte ich denn wirklich? Also möchte ich wirklich sportlich durchtrainiert und fit sein? Möchte ich wirklich gesund sein? Also wie weit geht Gesundheit? Gibt es vielleicht auch sowas wie ein gesundes Maß an, ja, das ist wirklich eine Paradoxie, also ein gesundes Maß an Nichtgesundheit? Ja, darf ich ab und an bestimmte sogenannte ungesunde Lebensmittel zu mir nehmen? Darf ich rauchen? Ja, also solche Dinge, diese gesellschaftlichen Normen, die werden in dem Moment, wo du den inneren Schweinehund sozusagen ernst nimmst, wo du ihn versuchst zu verstehen, plötzlich hinterfragt. Natürlich ist es so, dass du, wenn du das wirklich möchtest und wenn du wirklich diesen inneren Sinn spürst, wenn du da innerlich wirklich verbunden bist, mit diesem Gefühl des Sinnvollen, ja, natürlich darfst du dann Sport machen, natürlich darfst du dich dann gesund ernähren, natürlich musst du nicht rauchen oder so. Das wäre ja völlig absurd, wenn ich jetzt sozusagen auch daraus wieder eine Norm machen würde. Aber es geht mir hier nur darum, sozusagen um die innere Verbindung, es geht mir um Kongruenz. Also der innere Schweinehund entsteht überall da, wo wir inkongruent sind, wo wir nicht mit uns selbst in Verbindung stehen, wo wir irgendwas in uns selbst abspalten, wo wir uns entfremden von einem Bedürfnis oder von einem inneren feinen Gespür, das wir eigentlich hätten und irgendwas durchpushen wollen. Was ich sagen möchte ist, du darfst alles machen natürlich. All diese Dinge, die dir auch in den gesellschaftlich gefordert, also so in diesem gesellschaftlichen Normbereich liegen, wie wir sein sollten, all das darfst du natürlich machen, wenn du das wirklich auch in dir spürst, wenn dir das Freude bereitet, wenn du innerlich da mit dir verbunden bist, dann ist das alles gut. Mir geht es wirklich jetzt nur so um dieses innere Gefühl der Entfremdung und ja, der innere Schweinehund sozusagen als ein Wegweiser, ein Hinweisgeber darauf, dass da eigentlich du eher in deine innere Regulation gehen könntest und mal ein ernstes Gespräch mit dir selbst führen könntest, aber nicht so im Sinne von, ich überzeuge mich jetzt, ich treibe mich jetzt selbst an, ich überwinde mich, sondern wirklich ein Gespräch, ein ernsthaftes, gutes Gespräch mit dir selbst, wo du versuchst zu verstehen, warum will ich das eigentlich nicht machen? Ja, und was ist, und dich selbst ernst zu nehmen, also in diesem unmotiviert sein, dich selbst ernst zu nehmen und zu merken, vielleicht steckt da ja auch ein wahrer Kern drinnen. Erst dann, wenn du wirklich innerlich merkst, das passt für dich, wenn du wirklich so eine innere Stimmigkeit hast, erst dann kannst du versuchen, behutsam Räume dafür zu schaffen, was für dich passt und Wege zu finden, wie du ins Handeln kommst. Ein besonders einfacher Weg dafür wäre, dass du Freiräume, die von selbst entstehen, kombinierst mit dem Neuen, das du aufbauen möchtest. Also wenn du zum Beispiel einfach sportlicher werden möchtest, ich mache mal jetzt so ein ganz profanes Beispiel von mir selbst. Ich selbst habe gemerkt, es tut mir einfach gut, es fühlt sich schön an, wenn ich so die Muskeln meines Oberkörpers spüren kann. Das heißt, ich möchte eigentlich sowas machen wie Liegestütze oder ja, einfach um dieses schöne Muskelgefühl zu spüren. Und um da sowas aufzubauen wie eine Routine oder ein Reinkommen in sowas wie eine sportliche Aktivität, mache ich das manchmal, wenn ich zum Beispiel in der Küche Wasser in den Wasserkocher gelassen habe und das dauert ja so 1-2 Minuten, bis das Wasser heiß ist, dann mache ich manchmal einfach so an der Spüle, stütze ich mich ab und mache dort Liegestütze. Einfach, weil ich da Zeit habe, weil ich wegen dieser einen Minute lohnt es sich auch nicht, irgendwas anderes zu machen oder nochmal irgendwo anders hinzugehen. Das heißt, ich habe da Wartezeit und in dieser Zeit kann ich sozusagen dann das nutzen, um einfach da so ein paar Liegestütze an der Spüle zu machen und ja, und einfach dieses schöne Gefühl dann zu genießen. In dem Sinne habe ich da meinen inneren Schweinehund überwunden, aber eigentlich völlig ohne ihn zu überwinden. Also ohne, dass da irgendwie Zwang oder Druck eine Rolle spielt, sondern es ist einfach sowas wie ein freudiges, ein schönes, ein lustvolles, gutes Erleben, ein Grundgefühl, das dadurch entsteht und das macht mir dann, da ist auch keine Inkongruenz dann spürbar. Also es ist dann, ich bin dann mit mir selbst auch ganz stimmig. Ja, du kannst jetzt in der Meditation mal ein bisschen so dem Nachsinnen innerlich, wo gibt es sowas, wo du unmotiviert bist, wo du eigentlich keinen Bock hast und was wäre vielleicht eine bessere Alternative? Also stell dir da so vor allem die Sinnfrage und wenn du diese Sinnfrage beantwortet hast, kannst du vielleicht auch noch so einen kleinen Schritt weitergehen und kannst dir überlegen, das, was wirklich Sinn, wirklich tief drinnen stimmig ist, also auf einer echten Ebene stimmig ist für dich, wenn du das dann aufbauen möchtest, da vielleicht eine Routine sogar aufbauen möchtest, also wo gibt es Freiräume dafür, die da sind, wo du diese Routine vielleicht ja starten könntest, so wie bei mir jetzt mit dem Wasserkocher-Beispiel. Du hast dafür jetzt 3 Minuten Zeit. Ja, überleg dir mal, wo du ansetzen möchtest. Ja, was dir vielleicht helfen kann in einer Situation, wo du merkst, was für dich stimmig ist, wäre sowas wie eine Unterscheidung in einzelne Bits. Ein Bit ist sozusagen ein Begriff aus der Comedy-Szene, aus der Kabarett-Szene, und das ist sowas wie ein einzelner Gedanke, der rübergebracht wird vor dem Publikum. Und genauso kannst du dir einzelne Bits überlegen, die auf diesem Weg, der entsteht, wenn du einmal in dieses Fahrwasser der Stimmigkeit hineinkommst, ja, wenn du auf einen stimmigen Weg kommst und da Motivation aufbauen möchtest, dann überleg dir so einzelne kleine Dinge, die du wirklich tun kannst. Also versuche nicht, alles mit einem Mal zu schaffen. Versuche nicht so, den Mount Everest zu besteigen, denn das würde auch wieder sowas wie Inkongruenz erzeugen. Also das bringt meistens nicht viel. Sondern besteig erstmal den Hügel hinter dem Haus und genieß einfach so dieses Gefühl, wenn du das machst, weil das Allerwichtigste ist, dass du mit dir selbst in Verbindung bleibst. Du kannst erfolgreich sein, also wenn ich es jetzt nochmal so zusammenfasse, natürlich kannst du erfolgreich sein mit Zielen oder mit Vorstellungen oder ja, Dingen, die in unserer Gesellschaft quasi sehr stark anerkannt sind, und du kannst besonders leicht erfolgreich sein, wenn du dich selbst quasi in so einen Zustand des inneren Widerstands bringst oder wenn du da reingebracht wirst und dann in so einen Ehrgeiz, in so eine eigentlich entfremdete Aggression reingehst. Aber das ist quasi dann nur äußerer Erfolg. Da hast du nicht viel davon, sondern du musst eigentlich immer weitermachen. Du kommst eigentlich nie an ein Ende, weil das ist ja eigentlich gar nicht der Weg, den du innerlich fühlst. Es ist gar nicht dein Weg, den du gehst, sondern es ist äußerer Erfolg. Ja, Ehrgeiz führt zu äußerem Erfolg, aber so die innere Verbindung, die innere Stimmigkeit bleibt dabei häufig auf der Strecke. Und deswegen ist es wichtig, dass du immer wieder rückkoppelst, immer wieder nachspürst, wo stehe ich gerade, wo bin ich gerade und was ist der nächste kleine Schritt in meine Richtung. Und diese Richtung darf sich dann durchaus auch unterscheiden von den gesellschaftlich anerkannten Formen von Erfolg, also deine eigene Erfolgsdefinition, dafür bist nur du selbst verantwortlich, und das ist was, was wirklich sich in dir selbst auch richtig gut anfühlt. Ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Umsetzen der Gedanken dieser Podcast-Folge und ja, dann bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ein Podcast der ZKS-Werkstatt. Mit unseren Tools schaffst du dir auch in bewegten Zeiten einen sicheren Boden. Wissenschaftlich fundiert, kreativ und klar.